Zur Predigt heute Abend, zum Wortdienst, sind die Verse aus Jona 1, 15 bis 2, 11 zugrunde gelegt. Ich möchte lesen. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge, Gründen der Erde, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Und noch ein Vers aus Matthäus 12. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in des Fisches Bauch war, so wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Ich möchte beten. Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen. Wir dürfen hier zusammen sein, dass das möglich ist, auch unter den gegebenen Umständen. Danke, dass wir Räume haben dazu, uns zu treffen. Danke, dass wir Zeiten haben. Danke, dass wir zusammenkommen dürfen in der Erwartung, dass du uns begegnest. Dass du uns redest durch dein Wort, zu uns redest, dass du uns berührst, dass du deinen Geist durch die Reihen sendest, dass er uns anrührt. Dass er uns dein Wort öffnet. Und du weißt, was wir mitgebracht haben. An Dinge, die uns umtreiben, an Sorgen, an eigenen Nöten. Manchmal hausgemacht, manchmal erdrückend schwer. Nimm du sie heute Abend auf dein Herz. Reiß du unsere Herzen auf für dich und dein Wort, für die Begegnung mit dir. Danke, Herr. Und jetzt wollen wir dich bitten für unseren Bruder Daniel Gesk, der uns den Wort instut, dass du ihn segnest, dass du ihm dein Wort in seinen Mund legst, dass du unsere Herzen erreichst und wollen dir danken dafür. Danken auch für alle die, die jetzt nicht da sein können und trotzdem zuhören, die dein Wort auch zu Hause aufnehmen, segne auch sie, sei du mit ihnen. Wir wollen dich bitten für die, die aus Krankheits-, Gesundheitsgründen nicht da sein können. Rühre du sie an, segne sie, sei du auch bei ihnen, Herr. Dank sei dir für diesen Abend. Amen.
Ja, guten Abend, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ja, wir dürfen uns wirklich freuen in diesen Zeiten, dass wir unter seinem Wort zusammenkommen dürfen und miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Ja, wenn wir das Buch des Jona lesen und betrachten dürfen, dann erkennen wir einmal mehr die Einzigartigkeit, die Unvergleichbarkeit der Schrift. Diese 4 Kapitel, die in meiner Bibel nicht einmal 2 Seiten füllen, zeigen uns in ergreifender Weise die Wahrheit der Aussage aus Psalm 12, Vers 6. Die Worte Jahweh sind reine Worte, Silber, das geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde fließt, 7-mal gereinigt. Die Schrift zeigt uns in diesem Vers, dass jedes Bibelwort eben verschiedene Auslegungsebenen besitzt. Und so finden wir im Buch Jona verschiedene Auslegungsebenen. Ich möchte mal einige nennen. Wir finden einmal die persönliche, erbauliche Ebene. Ergreifend zu lesen am Anfang, der Eigenwille, der Ungehorsam des Jona, der das Handeln des Jona bestimmte. Und dieser Eigenwille, dieser Ungehorsam, den kennen wir aus unserem eigenen Herzen, dass wir eben nicht in die Richtung, sondern in die andere Richtung gehen. Weiter erkennen wir bei Jona einen furchtbaren, unbarmherzigen Heilsegoismus, in dem leider auch viele Gläubige gefangen sind. Dem Jona, es ging ihm nur um sein eigenes Wohlbefinden, nur um seine eigene Rettung. Er hatte kein Erbarmen mit dieser großen Stadt Ninive, in der ja über 120.000 Menschen lebten. Dann finden wir in diesem Buch gewaltige prophetisch-heilsgeschichtliche Linien. Wir erfahren in diesem Buch etwas von dem Beruf des Volkes Israel an den Nationen und der Völkerwelt. Wir erfahren etwas davon, in welchem Verhältnis das Volk Israel und die Nationen zueinander stehen. Weiter dürfen wir beim Lesen dieses Buches erkennen, dass, wie wir es in Hesekiel 33, 11 lesen, unser himmlischer Vater keineswegs gefallen hat am Tode des Gesetzlosen, sondern daran, dass der Gesetzlose umkehrt von seinem Wege. Wir dürfen in diesem Buch das Erbarmen unseres himmlischen Vaters kennenlernen, sowohl wie er mit Jona umgeht, als auch mit den Menschen von Ninive. Wir dürfen ja in sein Herz hineinblicken, wenn wir diese Stelle von Matthäus 12 mit dazu nehmen. Jawohl, er hat sein Liebstes, sein Teuerstes, seinen einzig gezeugten Sohn, den Sohn seiner Liebe, sich vom Herzen gerissen und hat ihn dahingegeben in die tiefsten Abgrundtiefen des Totenreiches. Ja, bis in das Herz der Erde, so haben wir es ja hören dürfen in Matthäus 12, 40. Das Erleben des Jona im Bauche des Fisches, von dem wir hier gehört haben in Jona 2, zeigt uns das Grauen, die Furchtbarkeit der Gefängniskammern des Scheols und des Totenreiches. Und wenn wir dann dieses Wort aus Matthäus 12 lesen dürfen, dass unser Herr während der Zeit zwischen seinem Sterben und seiner Auferstehung 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde war, und wir dann bei Paulus in Epheser 4 lesen dürfen, dass unser Herr das Gefängnis, eben diese verschiedenen Totenbereiche, gefangen geführt hat, dass er hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde, hinaufgestiegen ist durch alle Himmel, über alle Himmel, auf das er alles erfüllte, dann dürfen wir doch jauchzen und jubilieren, dass unser Herr dort am Kreuz das Gericht aller Gerichte erlebt hat, dass unsere ganze persönliche Schuld und Sünde dort am Kreuz verhandelt wurde und wir und die ganze Schöpfung mit hineingenommen ist in seinen Tod. Er ist dorthin gegangen, wo jeder einzelne von uns auch hin müsste. Und wir durften es erleben, so hat's mein Bruder hat ja letzten Mittwoch auch diesen Vers immer wieder zitiert, Kolosser 1, 13. Wir durften es erleben, dass wir herausgerissen wurden aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt wurden in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wir dürfen also heute schon an dieser Todesüberwindung, die unser Herr in Kreuz und Auferstehung erworben hat, Anteil haben. Jeder, der zu dem Herrn Jesus gehört, darf unauflösliches Gottesleben nicht bekommen, sondern heute, hier und jetzt für alle Ewigkeit in sich tragen. Was für eine frohe Botschaft. Ja, so wollen wir heute 2 Hauptpunkte betrachten bezüglich des Buches Jona. Den ersten Punkt, Jona im Bauch des Fisches als Vorausdarstellung des Aufenthalts unseres Herrn Jesus Christus im Totenreich. Wo war die Seele unseres Herrn in den 3 Tagen und 3 Nächten zwischen seinem Sterben am Flugholz auf Golgatha und seiner siegreichen Auferstehung? Vater, in deine Hände begebe ich meinen Geist, der Leib, das Grab des Josef von Arimathea. Wo war die Seele des Sohnes Gottes, unseres Herrn, in diesen 3 Tagen und 3 Nächten? Wir lesen 3 Schriftzeugnisse hierzu. Zuerst Jona 2, Vers 3. Da sagt der Jona, wir haben es gehört, ich rief aus meiner Bedrängnis zu Yahweh und er antwortete mir, ich schrie aus dem Schoße des Scheols, du hörtest meine Stimme. Das zweite Schriftwort, Jesaja 53, 10 bis 12. Doch Yahweh gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Yahwehs wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen, und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Und es kommt dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Und dann noch die dritte Stelle. Aus der Pfingstpredigt des Petrus, Apostelgeschichte 2, 25 bis 27, dort zitiert ja der Petrus aus Psalm 16. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, auf dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird auf Erwartung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades, das ist das griechische Wort für das hebräische Wort Sheol, du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Jona erschrie aus dem Schoße des Sheols. In Jesaja 53 haben wir gelesen, unser Herr hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Und der Apostel Paulus der Apostel Petrus zitiert in seiner gewaltigen Pfingstpredigt aus Psalm 16, wo David prophetisch auf den Messias aussagen darf, du wirst meine Seele nicht im Hades, im Sheol zurücklassen. Aus diesen Stellen dürfen wir eindeutig erkennen, die Seele unseres Herrn war in den 3 Tagen und in den 3 Nächten zwischen seinem Sterben und seiner Auferstehung im Sheol, im Totenreich. Und wenn wir uns an den eingangs gelesenen Vers aus Matthäus 12 erinnern, wo unser Herr sagt, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein wird, dann bekommen wir Auskunft darüber, wo der Sheol ist, das Totenreich, nämlich im Herzen der Erde. Und ich denke hier ganz kindlich, wo ist das Herz des Menschen? Im Innern des Menschen. Wo ist das Herz der Erde? Im Innern der Erde. Wir stellen uns als nächstes die Frage, wer muss denn in den Sheol? Und da möchte ich nochmals Jesaja 53, 10 ins Gedächtnis rufen. Da haben wir gelesen, die Seele des Gottesknechtes, des Messias, unseres Herrn Jesus Christus, wird das Schuldopfer gestellt haben. Das Schuldopfer. Und in Römer 6, 23 schreibt Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wer muss also in den Sheol? Alle, ausnahmslos alle, die schuldig geworden sind und nicht bezahlen können. In Hiob 24, 19 lesen wir unmissverständlich eine ganz bildhafte Sprache, die jedes Kind verstehen kann. Dürre und Hitze raffen Schneewasser hinweg. Kennen wir alle. Jetzt geht's weiter. So der Sheol, die gesündigt haben. Und da alle Menschen ausnahmslos, außer unserem Herrn natürlich, gesündigt haben und schuldig geworden sind, mussten bis zu der Zeit, da unser Herr Jesus Christus das Schuldopfer gestellt hat in seinem Blut, ausnahmslos alle in den Sheol. Da gab es kein Entrinnen. Selbst die Heiligen des alten Bundes mussten in den Sheol, da auch sie schuldig wurden und nicht bezahlen konnten. Wie heißt es in Römer 3, 23? Denn es ist kein Unterschied, denn alle, ausnahmslos alle, haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Luther übersetzt, und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Es reicht nicht, wir können nichts bringen, was vor ihm taugt. Ja, und wenn unser Herr Jesus in Offenbarung 1, 18 bezeugt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades, dann müssen wir es doch so verstehen, der Sheol, das ist ein riesengroßes Gefängnis. Da müssen alle hin, die nicht bezahlen können. Da gibt es Riegel und Schlösser, sodass die, die darin Gefangene sind, keine Chance haben, aus eigener Kraft jemals da wieder herauszukommen. Und wie es bei uns in den Gefängnissen verschiedene Abteilungen gibt, oder ich muss immer wieder denken an Apostelgeschichte 16, diese ergreifende Geschichte Paulus und Silas in Philippi, wo es heißt, sie kamen in das innerste Gefängnis hinein, wo dann sie den Herrn lobten und dann das Erdbeben kam. Wir kennen die Geschichte. Also wie es in den Gefängnissen verschiedene Abteilungen gibt, so auch ohne Zweifel im Scheol, da lag der König Ahab ohne Zweifel an einem anderen Ort als der König David oder der Prophet Daniel. Doch alle mussten in den Scheol. Was sagte doch der Jakob seinen Söhnen, als diese den Benjamin mit nach Ägypten hinabnehmen wollten? Da sagte er, 1. Mose 42, 38, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben und begegnete ihm ein Unfall auf dem Wege, auf welchem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer hinabbringen in den Scheol. Von Jona haben wir gelesen, Jona 2, 3, ich schrie aus dem Schoße des Scheol. Und liebe Geschwister, das veranschaulicht uns doch die Geschichte des Jona. Aus dem Scheol kommt keiner mehr selbst heraus. Das ist der Zielbahnhof für alle, die schuldig geworden sind. Und der Tod ist der vom Teufel eingesetzte Chef dieses Gefängnisses. Von wegen, als ob nach dem Sterben alles aus ist. Wenn wir Jona 2 lesen, bekommen wir einen Eindruck von der Furchtbarkeit des Scheols. Und dabei ist der Scheol ja noch nicht der letzte Gerichtsort. Vielmehr kommen alle, die nicht schon vorher eine Auferstehung erfahren durften, heraus aus dem Scheol zum Gericht vor dem großen weißen Thron nach den 1000 Jahren, so wie wir es in Offenbarung 20 lesen. Und jetzt, liebe Geschwister, wenn wir dieses Grauen, diese Furchtbarkeit uns vor Augen stellen, dann jubiliert unser Herz, wenn wir jetzt in Matthäus 12, Vers 40 dieses herrliche Evangelium lesen dürfen. Gleich wie der Jona, 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so auch der Sohn des Menschen, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde. Wir dürfen also festhalten, liebe Geschwister, dorthin, wo alle bisher hin müssten, wo auch jeder einzelne von uns hin müsste, wenn er denn hin muss, wenn er den Herrn Jesus nicht kennt, dorthin, wo jeder Einzelne hin müsste, dorthin ging unser Herr. Und wir haben gesagt, wer muss in den Scheol? Der nicht bezahlen kann. Und unser Herr, er ging nicht dorthin als einer, der nicht bezahlen konnte. Nein, ganz und gar nicht. Sondern er ist dorthin gegangen als einer, der unschuldig war und der mit seinem Blut den Loskaufpreis dargebracht hat und ja wirklich für ein ganzes Schöpfungsall bezahlt hat. Der Sünde Sold ist der Tod. Und sein Tod hat diesen Preis ein für alle Mal bezahlt. Wir lesen weiter Römer 3, 23, 24. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Haben wir vorhin schon gelesen. Und jetzt, genau für die alle, gilt jetzt Folgendes. Und werden umsonst gerecht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Was ist Erlösung? Dieses Wort Apolytrosis können wir am besten mit Loskauf übersetzen. Und es ist im Zusammenhang mit dem Sklavenloskauf zu verstehen. Was ist Apolytrosis? Wenn da einer versklavt war, er saß im Schuldturm, er hatte keine Chance, da jemals wieder herauszukommen, und dann kam jemand und hat das Geld auf den Tisch gelegt, um den Sklaven loszukaufen, dann war das diese Apolytrosis, diese Erlösung, dieser Loskauf. Einer kam, hat das Geld auf den Tisch gelegt und hat bezahlt. Und so schreibt der Apostel Paulus in Epheser 1, 7a, in ihm, unserem Herrn und Haupt Christus Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wunderbar. Das gilt, unser Herr hat sein Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen und da hat er den Loskaufpreis für ein ganzes Schöpfungsall dargebracht. Da ist nichts, aber nicht ein Winkel dieses Schöpfungsalls ausgeschlossen, liebe Geschwister. Er hat für das ganze All den Loskaufpreis dargebracht. Und liebe Geschwister, wenn einer ein Auto kauft oder eine schöne Villa, was ist dann die Besiegelung, dass ihm jetzt das gehört, was er erworben hat? Ganz klar, die Schlüsselübergabe. Wer die Schlüssel hat, der hat den Zugang. Und der ist der Besitzer. Und jetzt haben wir ja gelesen, was unser Herr gesagt hat. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er gab sich selbst zum Lösegeld für alle. So lesen wir es in 1. Timotheus 2, Vers 6. Und er hat jetzt alle Schlüssel. Er kann auf- und zuschließen, wann und bei wem er will. Er kann jemanden dort hinausholen oder dort hineinbringen und niemand kann ihn daran hindern. Er ist hinabgestiegen in die unteren Teile der Erde. Er ist hinaufgefahren durch alle Himmel, über alle Himmel und hat, wir haben es schon erwähnt, Epheser 4, die Gefangenschaft gefangen geführt. Also diese Gefangenen, die da im Tod, im Scheol gefangen sind, das sind nun seine Gefangenen. Und liebe Geschwister, so dürfen wir festhalten, es gibt keinen Aufenthaltsort der Toten, es gibt keinen Gerichtsort, für den unser Herr nicht die Schlüssel hat. Es gilt, was die Hanna in 1. Samuel 2, 6 betet, was für ein gewaltiges Wort. Wir haben gesagt, niemand kommt von sich aus dem Scheol heraus. Aber was darf die Hanna schon beten, 1. Samuel 2, 6? Jahwe tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und führt herauf. Wunderbar. Und wir dürfen festhalten an der Siegesbotschaft, die wir in 1. Korinther 15 lesen dürfen. Alle Totenbehältnisse, alle Totenbereiche, auch der Feuersee, der zweite Tod, wie er genannt wird, sind nicht unendlich, sondern haben nur temporären Charakter. Die hören einmal auf, liebe Geschwister. Wie heißt in 1. Korinther 15, 22, denn gleich wie in dem Adam alle sterben, keiner ausgenommen. Also werden in dem Christus alle lebendig gemacht werden, keiner ausgenommen. Und in den Versen 26 bis 28 dürfen wir lesen, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Damit ist die Frage beantwortet, ob der zweite Tod, der Feuersee, endlich oder unendlich ist. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod, denn alles hat er seinen Füßen untergeordnet. Wenn er aber sagt, dass alles untergeordnet sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat. Wenn ihm aber alles untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm alles untergeordnet hat, auf dass Gott alles in allem sei. Wir dürfen es lesen hier, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Es gilt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Hat er doch für alle das Lösegeld bezahlt in seinem Blut und wir dürfen es lesen in Römer 5, 18. Also nun, da entwickelt der Paulus ja diesen Gedankengang und dann unten kommt der Strich und das Resümee. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Wir haben vorhin gesagt, dass bis zu Kreuz und Auferstehung alle in den Scheol mussten, ausnahmslos alle, weil alle gesündigt haben und nicht bezahlen konnten. Und jetzt dürfen wir festhalten, liebe Geschwister, jeder, der dieses Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus persönlich in Anspruch nimmt, der muss nicht mehr in den Scheol, der muss nicht mehr in dieses furchtbare Gefängnis. Wir dürfen einzig und allein aus Gnaden mittels des Glaubens gerettet und gerechtfertigt sein, unbeschuldbar, unanklagbar für den Feind, weil einer bezahlt hat. Ja, wir dürfen bei Paulus lesen, dass wir als Glieder am Leibe des Christus mit auferweckt sind, mit lebendig gemacht sind, heute schon im Geist mitsitzen dürfen mit unserem Herrn und Haupt zur Rechten der herrlichen Majestät des Vaters. Was für eine gewaltige Botschaft. Weil unser Herr seine Seele in den Tod ausgeschüttet hat, muss unsere Seele nicht mehr dorthin. Und es gilt die Aussage, unseres Herrn in Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, und jetzt ganz wichtig, der bekommt nicht ewiges Leben, sondern es heißt, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Bevor wir jetzt die heilsgeschichtlich-prophetische Ebene von Jona 2 betrachten wollen, wollen wir einen weiteren Aspekt, eine weitere Tatsache betrachten, die untrennbar verbunden ist mit der Aussage unseres Herrn in Matthäus 12, 40, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde war. Wir haben ja gerade lesen dürfen, dass der Glaubende nicht mehr in den Scheol muss, weil er aus dem Tode in das Leben übergegangen ist. Und jetzt, liebe Geschwister, dürfen wir durch das dem Apostel Paulus geoffenbarte Wort vom Kreuz noch einen Schritt weitergehen. Der Glaubende muss nicht mehr in den Scheol, und gleichzeitig dürfen wir sagen, der Glaubende, ja alle Menschen, die waren bereits im Scheol. Ganz gewaltig. Der Apostel Paulus durfte ja den tiefsten Einblick in das Geschehen von Kreuz und Auferstehung bekommen. Dass dort am Kreuz nicht weniger geschah, liebe Geschwister, dass dort am Kreuz die ganze Schöpfung mitgestorben ist. Das ist damals geschehen. Wir lesen in Römer 6, Vers 6, dass unser alter Mensch am Kreuz mitgekreuzigt worden ist. Und in 2. Korinther 5, 14 heißt, denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Was sind das für Aussagen, liebe Geschwister? Wir ja, die ganze Schöpfung und Welt ist in dieses Geschehen von Golgatha und Auferstehung mit hineingenommen. Und deswegen müssen wir immer von diesem Standort aus denken und alles betrachten. Bei der Vorbereitung musste ich denken, wenn wir diese Tatsache, die uns die Schrift bezeugt, konsequent durchdenken, dann dürfen wir sagen, in diesen 3 Tagen und 3 Nächten, da hat die ganze Schöpfung, auch jeder von uns, das, was unser Herr erlebt hat, miterlebt. Ich muss immer wieder daran denken, wie Manfred Mössinger gesagt hat, unser Herr ist kein Privattod dort am Kreuz gestorben. Das heißt, die ganze Schöpfung ist am Kreuz mitgestorben, mit dem Herrn hinuntergestiegen in den Scheol. Mit welchem Ziel, liebe Geschwister? Freilich mit dem Ziel der Auferstehung und Lebendigmachung. Unser Herr Jesus, er ist nach Kolosser 1, 18 der Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, mit der Auferstehung unseres Herrn hat der Lebenszug begonnen zu fahren. Vorher gab es nur den Todeszug und jetzt gibt es den Lebenszug. Und jetzt darf eine Gruppe nach der anderen aussteigen aus dem Todeszug, einsteigen in den Lebenszug. Wenn der Herr der Erstgeborene ist, dann gibt es Zweit-, Dritt- und Viertgeborene. Ja, wir dürfen so weit gehen mit der Auferstehung unseres Herrn, ist das ganze All schon samenmäßig mit auferstanden. Und fortan steht das als Lebensprogramm über jedem Geschöpf, auch über jedem von uns, dass das, was damals geschah, juristisch de facto wirksam wird bei jedem Geschöpf. Durch Kreuz zur Krone, durch Leiden zur Herrlichkeit. Der Weg des Gottessohnes ist der Weg der ganzen Schöpfung. Und bei uns darf und muss und soll es heute schon geschehen, dass all unsere Selbstgerechtigkeit, all unser Streben nach Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, Selbstvergötterung zerschlagen wird und wir dort am Kreuz unsere Bankrotterklärung unterschreiben, wir dort unsere Schuld, unsere Sünde, unser Unvermögen, unser Versagen bekennen, mit dem Ziel, dass wir Nachgeborene werden, teilhaftig werden seiner Auferstehung, eben unauflösliches, nie mehr endendes Gottesleben empfangen dürfen. Bis dahin, dass wir, ja, wenn die Entrückung sein wird, den gleichen Herrlichkeitsleib erfahren bekommen dürfen, den unser Herr jetzt schon hat. Zum Schluss zu diesem Punkt noch eine kleine Anmerkung. Ist mir immer wieder aufgefallen, es heißt, 3 Tage und 3 Nächte war unser Herr im Herzen der Erde. Wir wissen alle, wenn die Schrift von 3 Tagen spricht, dann ist das so, dass natürlich der angebrochene Tag auch als Tag zählt. Jetzt heißt es aber hier 3 Tage und 3 Nächte. Da möchte ich mich der Auslegung von Bullinger und von Arthur Muhl anschließen, Ja, die es tatsächlich so verstanden haben. Und ich verstehe es auch so, es waren 3 Tage und 3 Nächte. Ja, dieses Geschlecht damals, dieses Geschlecht in Israel bekam dieses Zeichen des Jona, nämlich die Auferstehung unseres Herrn. Und wir fragen uns, hat das damalige Geschlecht dieses Zeichen beachtet? Hat Israel damals dann an Pfingsten, wir haben ja aus der Pfingstpredigt des Petrus zitiert, hat Israel damals und in den Jahren nach Pfingsten Buße getan? Nein, vielmehr lehnte ausgehend von der religiösen Führerschaft sowohl das Volk im Land als auch das Volk in der Diaspora das Zeugnis der Apostel ab. Mit dem Ergebnis wissen wir alle, dass das Volk Israel im Jahre 70 von der Bildfläche verschwand und unter alle Nationen zerstreut wurde. Und damit wären wir beim nächsten Hauptpunkt angelangt. Jona im Bauch des Fisches, Israel zerstreut unter alle Nationen. Wir haben es gelesen, die Seeleute, sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und dann heißt es, Jahwe bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen, und Jona war im Bauche des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. In Vers 11 heißt es dann, und Jahwe befahl dem Fische und er spie Jona an das Land aus. Also der Jona war eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden. Wir wollen zuerst uns fragen, was versteht oder mit für wen steht das Meer in der Schrift? Was ist die symbolische Bedeutung des Meeres? Ich möchte eine Stelle lesen aus Jesaja 17, 12 und 13a. Da heißt es, wehe dem Getümmel vieler Völker, wie das Brausen der Meere brausen sie, und dem Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Völkerschaften rauschen wie das Rauschen vieler Wasser. Noch Psalm 2, 1. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Wir erkennen also, in der Symbolsprache der Schrift steht das Meer für die Völker und Nationen. Das Völkermeer. Ja, und das Volk Israel, das 12-stämmige Volk Israel, wie wird es oft verglichen? Mit dem Sand, der am Ufer des Meeres ist. Wir können also festhalten, Israel, das Meer, das Volk Israel, der Sand am Ufer des Meeres. 1. Mose 22, 16 und 17, da gibt Gott dem Abraham nach der Beinahopferung Isaaks die gewaltige Verheißung. Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jahwe, dass, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und dein Same wird besitzen das Tor seiner Feinde. Wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres. Das ist die gewaltige Mehrungsverheißung für das Volk Israel, die sich im tausendjährigen Reich erfüllen wird. Wir finden im Alten Testament, im Königreich des Salomo, eine Vorschattung dieses tausendjährigen Reiches. Da heißt es in 1. Könige 4, 20 und 21, Juda und Israel waren zahlreich, wie der Sand, der am Meere ist. Hat sich diese Verheißung also schon erfüllt? Noch nicht im Vollumfang, aber wie gesagt, en miniature können wir sagen. An Menge. Sie aßen und tranken und waren fröhlich, und Salomo war Herrscher über alle Königreiche von dem Strom, dem Euphrat, an bis zu dem Lande der Philister und bis zu der Grenze Ägypten. Sie brachten Geschenke und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Salomo war ja der Name, den David ihm gab. Und wenn wir betrachten, welchen Namen Gott durch Nathan dem Salomo gab, dann werden wir auf unseren Herrn Jesus Christus hingewiesen. Gott gab durch Nathan dem Salomo den Namen Jedidja, und dieser Name bedeutet Geliebter Jahwes. Und wer ist der Geliebte Jahwes? Ganz klar, das ist unser Herr Jesus Christus, der Sohn seiner Liebe, wie es in Kolosser 1, 13 heißt. Ja, und was hier anbruchhaft gilt bezüglich Salomo, das wird im Vollumfang ja, im tausendjährigen Reich in Erfüllung gehen. Die Mächtigen der Völker, haben wir gelesen, sie bringen dem Salomo Geschenke. Und liebe Geschwister, so wird es sein im tausendjährigen Reich. Die Nationen werden hinaufziehen nach Jerusalem. Sie werden wissen, dort müssen wir hingehen, dort gibt es Weisung, dort gibt es Gottes Offenbarung. Die können uns helfen, um mit diesem Gott in Kontakt zu kommen und mit Jesus Christus. Denken wir nur an Jesaja 2 oder Micha 4. Und dann im tausendjährigen Reich, da wird eben die gewaltige Mehrungsverheißung in Erfüllung gehen. Ich möchte noch eine Stelle nennen, die uns eben zeigt, dass das noch in der Zukunft liegt. Denn in der Zeit, da Israel unter Gericht steht, da lesen wir in 5. Mose 4, 27, und Jahweh wird euch unter die Völker zerstreuen. Und ihr werdet übrig bleiben, ein zählbares Häuflein, oder man kann auch übersetzen, eine zählbare Mannschaft unter den Nationen, wohin Jahweh euch führen wird. Wir halten also fest, das Meer ist in der Symbolsprache der Schrift ein Bild für die Völker und Nationen der Erde, der Sand ein Bild für das Volk Israel. Und so dürfen wir, liebe Geschwister, doch diesen Abschnitt, den wir gelesen haben aus Jona 1, 15 bis Jona 2, 11, prophetisch als die Zeit der Zerstreuung Israels unter die Nationen erkennen. Zur Zeit des Jona war sowohl die assyrische Gefangenschaft als auch die babylonische Gefangenschaft noch nicht eingetreten. Und so dürfen wir doch die Situation, dass Jona ins Meer geworfen wurde, einmal als das Ende des Nordreichs durch die Assyrer, das Ende des Südreichs durch die babylonische Gefangenschaft verstehen und dann doch auch als die Zeit zwischen dem Jahre 70, der Zerstörung Jerusalems durch Titus, der Zerstreuung Israels unter alle Völker bis in unsere Tage. Wobei wir ja, wie wir noch sehen werden, schon eine gewaltige Weiterentwicklung erleben durften. Ja, wir wollen jetzt Jona 2 in Bezug auf das zwölfstämmige Volk Israel und dann noch in Bezug auf das auf uns Nationen betrachten. Nachdem Jona ins Meer geworfen war, war er von der Bildfläche verschwunden. Und das war doch die Situation des Volkes Israel seit der Zerstörung Jerusalems bis zum Jahr 1948. Oder wir könnten vielleicht auch sagen, bis zum ersten zionistischen Weltkongress 1897 in Basel. Israel war auf der Weltbühne nicht zu sehen, war für die Völker und Nationen der Erde quasi bedeutungslos. Vielmehr erlebten die Juden, wo sie auch waren, durch die Völker und Nationen Verfolgung und Unterdrückung. An einen souveränen Staat Israel war überhaupt gar nicht zu denken. Es erfüllte sich in Bezug auf das Volk Israel das Wort aus Hosea 3, 3 und 4. Da heißt es, und ich ergänze Hosea, sprach zu ihr, ergänze wiederum zu der Frau, die Ehebruch trieb und die sich Hosea kaufte. Du sollst mir viele Tage also bleiben. Du sollst nicht Huren und keines Mannes sein. Und so werde auch ich dir gegenüber tun. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule und ohne Ephod und Teraphim. Dieses Wort erfüllte sich einmal im Zusammenhang mit der Zerstörung des Salomonischen Tempels und der Wegführung in die assyrische und babylonische Gefangenschaft und dann natürlich im Jahr 70, als für 1950 Jahre das Schlachtopfer in Israel aufhörte. Im Alten Testament lesen wir, wie Israel zur Hure wurde, weil das Zwölfstämmevolk den Bund vom Sinai, durch den sie ja in ein Eheverhältnis mit Gott, mit Jesus Christus hineingestellt waren, weil sie eben diesen Bund gebrochen und anderen Göttern gedient haben. Interessant, wenn wir Römer 7 lesen, da lesen wir, wie der Apostel Paulus schreibt, dass dieses erste Eheverhältnis, welches das Volk gebrochen hatte, auch juristisch seinen Abschluss fand, wann? Als der Mann gestorben ist, nämlich am Kreuz auf Golgatha. Seither befindet sich Israel, Seither befindet sich Israel als Volksganzes im Witwenstand. Jona bezeugt in Jona 2, Vers 3, ich schrie aus dem Schoße des Scheols. Wir wissen, Scheol kann man auch mit das Unwahrnehmbare übersetzen. Der Scheol ist für uns unwahrnehmbar und die Schrift warnt uns davor, inniglich mit der Totenwelt irgendwie in Kontakt treten zu wollen. Also das heißt, der Prophet Jona war nach seinem Versinken im Meer und anschließend im Bauch des Fisches quasi nicht mehr wahrnehmbar. Das heißt, die Seeleute konnten ihn nicht mehr sehen. Und genauso ist doch auch das Volk Israel nach der Zerstörung des Tempels für die übrigen Nationen quasi aus der Wahrnehmung verschwunden. Wie für Jona die Zeit im Bauche des Fisches, wir haben es gehört, eine furchtbare Zeit des Gerichtes war und der Zurechtbringung ein Schrecken und Grauen für seine Seele, so auch diese Zeit, in der Israel ja unter Gericht steht. Wir lesen in 5. Mose 28, 25. Jahweh wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Wege wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen und du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Vers 65 des gleichen Kapitels. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und Jahweh wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschen der Augen und verschmachten der Seele. Ja, auch die Seele des Jona verschmachtete im Bauch des Fisches. Jona 2,8, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich Jahwehs und zu dir kam ein Gebet in deinen heiligen Tempel. Als für Jona alle eigenen Möglichkeiten zu Ende waren, dann gedachte er Jahwehs. Und so wird auch das Volk Israel in eine derartige Bedrängnis hineinkommen und völlig zerbrochen werden. Alles eigene Können, alle eigene Kraft, alle Selbstgerechtigkeit wird in dem Glutofen, ja der großen Drangsal der letzten 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche verbrennen. Und sie haben nur noch eine Chance, sie können nur noch eines, nämlich nach ihrem Messias zu rufen und zu schreien. Lasst uns nun noch einmal Jona 2,11 lesen, wo es heißt, und Jahweh befahl dem Fisch und er spie an das Land aus. Wie ist mir das bei der Vorbereitung wichtig geworden, liebe Geschwister? Jahweh befahl dem Fisch. Niemand anders als Gott selbst hat die Gerichtszeit des Jona bestimmt. Niemand anders als Gott selbst bestimmt die Gerichtszeit über dem Volk Israel. Und die Gerichtsvollzieher, das müssen wir zu unserer Schande sagen, da gehören wir ja auch dazu. Die Gerichtsvollzieher am Volk Israel, die können keineswegs tun und lassen, was und wie lange sie wollen. Nein, sie sind Werkzeuge in der Hand Gottes und Gott hat das Gericht über sein Volk genau bemessen. Ich möchte ein Beispiel nennen, 20. Januar 1942, Wannsee-Konferenz. In der die endgültige Deportation und Massentötung der Juden beschlossen und organisiert wurde. Doch es kam alles ganz anders. Stark 3 Jahre später lag Deutschland in Schutt und Asche. Und am 14. Mai 1948 wurde der unabhängige Staat Israel ausgerufen. Nach der Gerichtsperiode befand sich Jona wieder am Land. Und so dürfen wir, liebe Geschwister, unsere Generation, wir dürfen es erleben, wie das Volk Israel wieder heimkehrt aus dem Völkermeer hinein ins Land Israel. Noch, so habe ich im Internet gelesen, leben noch mehr Juden außerhalb Israels wie in Israel. Doch die Entwicklung ist ganz klar, immer mehr Juden gehen heim in ihr Land. Und was wird es sein, liebe Geschwister, wenn unser Herr Jesus Christus mit uns den Gliedern seines Leibes auf dem Ölberg seinem Volk, seiner Ehefrau erscheinen wird und der neue Bund, von dem Jeremia 31 spricht, ja, für das ganze Volk in Erfüllung gehen wird und, ja, wenn wir dann weiterlesen, auch die Hochzeit des Lammes stattfinden wird, wie wir es ja in Offenbarung 19 lesen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben und Wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. So lesen wir es in Offenbarung 1,7. Ja, und wie heißt es beim Jona? Als er dann am Land wieder war, da heißt Jona 3, Vers 1 bis 3, und das Wort Jahwes geschah zum zweiten Male zu Jona also: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft aus, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Worte Jahwes. Ninive war aber eine außerordentlich große Stadt von 3 Tage Reisen. Jetzt war der Jona bereit, seinen ihm von Gott gegebenen Auftrag zu erfüllen. Und so wird eben das Volk Israel dann bereit, fähig sein, ja, diesen großen Segensauftrag an der Völkerwelt auszuführen, von dem wir durch das ganze Alte Testament hindurch lesen. Oder denken wir an Matthäus 28, wo ihm gesagt wird: Macht alle Nationen zu Jüngern. Wirklich, was wird das sein? Ja, das war Jona 2 in Bezug auf das Volk Israel. Jetzt noch Jona 2 kurz in Bezug auf die Nationen. Da musste ich eben denken, als der Jona im Meer war, da konnten die Seeleute wieder ihrer Arbeit nachgehen. Da konnten sie wieder es machen, wie sie es wollten. Da kam ihnen nie mehr irgendjemand in die Quere. Der Jona, der war ein Turbulenzauslöser. Und als er dann im Meer war, dann war wieder Ruhe. So war die Zeit für die Nationen, liebe Geschwister. Die Schrift sagt uns ja, die Zeit der Nationen, sie begannen mit dem König Nebukadnezar und gehen so lange, nach Lukas 21, 24b, bis Jerusalem nicht mehr von den Nationen zertreten wird. Also wenn der Herr Jesus in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommt, dann hören die auf und wir sehen, die Zeiten der Nationen eilen ihrem Abschluss entgegen. Und in dieser Zeit, da können die Nationen alles Mögliche machen und tun und alles Mögliche sich vornehmen. Sie dürfen alles versuchen, um hier auf der Erde selbst Frieden zu schaffen, selbst das Paradies zu errichten. Wir alle kennen diese Aussage: Wir schaffen das. Diese Parole ist das Kennzeichen aller Weltanschauungen und Ideologien. Und so enden die Zeiten der Nationen mit dem völligen Bankrott und Zusammenbruch dieser Selbstverherrlichung, Selbstüberschätzung und Selbstvergötterung. Dorthin, wo der Jona hineingeführt wurde, in den Bankrott, in dem Zusammenbruch des eigenen Könnens, des Eigenwillens, ja, da werden wir alle hineingeführt und da wird die ganze Schöpfung hineingeführt, aber nicht mit dem Ziel des Untergangs, sondern mit dem Ziel des Heimliebens, ja, ins Vaterhaus. Ja, wir durften die Zeit charakterisieren, liebe Geschwister, da Israel zerstreut ist unter alle Nationen. Und jetzt wollen wir zum Schluss uns das vor Augen stellen lassen, liebe Geschwister, was in dieser Zeit auch geschieht. Gott hat den Faden mit Israel und hat Israel auf die Seite gesetzt. Ja, was war aber jetzt die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende seit dem Jahre 70? Ja, liebe Geschwister, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann erkennen wir, wie in dieser Zeit, da Israel auf die Seite gesetzt ist, Gott dem Apostel Paulus, der erhöhte Christus dem Apostel Paulus, ein Geheimnis offenbart, das vorher kein Mensch wusste, von dem wir vorher auch kein Wort in der Schrift finden. Wir haben gesehen, im Alten Testament finden wir detaillierte Aussagen über die Geschichte Israels. Und jetzt lesen wir in Römer 11 dieses gewaltige Wort: Durch ihren Fall, also durch Israels Fall, ist den Nationen das Heil geworden. Wie ist das zu verstehen? Wir erkennen, dass Gott in dieser Zeit, da Israel von der Bildfläche verschwunden ist, dass er ein Geheimnis offenbart, das er vorher von den Äonen, von den Generationen in sich verborgen gehabt hat und nicht zur Verkündigung freigegeben hat und gar niemandem geoffenbart hat. Und dann lesen wir, wie der Apostel Paulus berufen wird und wie Gott ihm dieses Geheimnis der Gemeinde offenbart, das eben in der Zeit der Zurückstellung Israels aus allen Völkern und Nationen, einschließlich dem Volk Israel, ja, unser himmlischer Vater seinem Sohn eine Leibesgemeinde herausruft, die seine Fülle, seine Vervollständigung ist. So lesen wir es im Epheserbrief. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann wird uns das so plastisch vor Augen geführt. Denken wir an die Situation, der Apostel Paulus predigt, möchte als Beispiel nennen, in der Synagoge, dort in Antiochien, in Pisidien. Und da predigt er, dass jeder Glaubende Vergebung der Sünde empfängt und dass jeder Glaubende sogar gerechtfertigt wird. Und dann lesen wir dort, wie die auf der einen Seite die Juden von Eifersucht erfüllt dieses Zeugnis ablehnen. Und dann lesen wir auf der anderen Seite, wie die Menschen aus den Nationen sich freuen mit unaussprechlicher Freude über dieser Botschaft. Wir müssen bedenken, die Nationenleute, die waren da in der Synagoge irgendwo am Rand gesessen. Die hatten Sehnsucht nach dem Gott Israels. Die hatten erkannt, das ist was ganz anderes wie dieser Götterkult. Und jetzt kommt da einer her und sagt, ihr dürft einzig und allein aus Glauben Sündenvergebung bekommen, gerechtfertigt, ohne Gesetzesbeobachtung, ohne Beschneidung, revolutionär. War vorher völlig undenkbar. Und so erkennen wir, dass in dieser Zeit der Zurückstellung Israels, ja, nicht die Gemeinde der Ersatz für Israel ist, wie es leider in der Kirchengeschichte über Jahrhunderte bis in die heutige Zeit immer wieder verkündigt wurde. Die Gemeinde ist auch nicht die Fortführung dessen, was damals an Pfingsten in Israel begann, wo ja das tausendjährige Reich zum Greifen nahe war, so möchte ich es mal sagen, sondern es ist eine ganz neue Heilskörperschaft, die geoffenbart wird. Es wird dem Sohne Gottes eine Gemeinde herausgerufen, die da ist, sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, so lesen wir es in Epheser 1, 22 und 23. Und was gilt für diese Gemeinde, liebe Geschwister? Für diese Gemeinde gilt, dass jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, unantastbar. Dass jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, ein Glied am Leibe des Christus sein darf, untrennbar, organisch, mit ihm verbunden ist für Zeit und Ewigkeit, also mit zu ihm gehört, untrennbar. Ja, wir sind Miterben, lesen wir in Epheser 3, mit Leib, mit Teilhaber seiner Verheißung, immer dieses mit dem Christus. Und wir haben keine andere Aufgabe, als ihn, unser Haupt, festzuhalten, liebe Geschwister, Kolosser 2,19. Und wir haben keine andere Aufgabe, als ihm alle Bereiche unseres Lebens völlig zur Verfügung zu stellen. Und wir als seine Glieder leben in der brennenden Erwartung auf den großen Tag unseres Herrn, wenn er kommen wird, die Toten in Christo zuerst auferstehen werden und dann alle, die Gesamtgemeinde, die Auferstandenen und die übrig gebliebenen Lebenden, ja ihre Entrückung und Verwandlung, ihre Vereinigung mit ihm, unserem Haupt, erleben dürfen. Ja, dann ist der Bräutigam, liebe Geschwister, der Ehefrau fertig. Wir haben gesehen, Israel ist die Ehefrau. Das erste Eheverhältnis endete am Kreuz. Das zweite Eheverhältnis, der neue Bund ist verheißen in Jeremia 31. Und jetzt wird der Bräutigam fertig, wenn die Entrückung ist, wenn die Gemeinde vollendet ist. Und dann kann die Hochzeit des Lammes stattfinden. Ja, und Israel, haben wir gesagt, kann seinen Dienst an der Völkerwelt beginnen und die Gemeinde, ja, so lesen wir es in den Briefen des Apostels Paulus, sie hat das ganze All, das ganze Universum betreffende Aufgaben. Unser Bürgertum ist nach Philipper 3,20 in den Himmeln und so haben wir die Aufgabe, diesen unzählbaren Bewohnern der Himmelswelten, so lesen wir es in Epheser 2, wie in einem Schaufenster. Wir sind wie Schaufenster für diese Himmelsbewohner. Und was sollen wir tun? In der Zukunft die totale Gnade unseres himmlischen Vaters darstellen, wie er aus verlorenen Sündern Söhne und Erben gemacht hat. Amen. Wir wollen miteinander beten. Ja, geliebter himmlischer Vater, im Namen Jesu danken wir dir immer wieder neu für diesen Reichtum deines Wortes, vor dem wir immer wieder nur staunen können. Und dann müssen wir manchmal denken, wie sind wir so töricht, dass wir meinen, wir könnten uns irgendwie über dein Wort stellen. Und wenn wir uns unter dein Wort stellen und etwas ansatzmäßig begreifen dürfen, dann erkennen wir diesen unausforschlichen Reichtum, den du uns schenkst, ja, diesen unausforschlichen Reichtum des Christus. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und wir danken dir, Herr Jesus, dass du dorthin bist, wo ich hin müsste, wo wir alle hin müssten, dass du für uns das Gericht aller Gerichte getragen hast und dass deswegen niemand mehr in den Scheol muss, und auch niemand im Scheol bleiben muss, sondern dass alle heimkommen dürfen ins Vaterhaus. Hab Dank für dieses gewaltige Geschehen. Und hab Dank für die prophetischen Linien, die wir in deinem Wort erkennen dürfen. Wir danken dir für dieses wunderbare Geheimnis, dass du in der Zeit, da Israel ja von der Bildfläche verschwunden war, dass du da ein Geheimnis geoffenbart hast, das Geheimnis des Christus. Ja, dass wir heute als Glieder am Leibe des Christus in der innigsten Gemeinschaft mit dir, Herr Jesus, sein dürfen, die überhaupt möglich ist, untrennbar, organisch verbunden mit dir für Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir für dieses gewaltige Geschenk und wir danken dir, dass wir nur der Anbruch sind, dass du weitermachst, dass du alle herausholen wirst. Und schenke es, dass wir je länger, je mehr ausgerichtet sind, nicht auf alles Mögliche, auch auf alles Mögliche, was in dieser Welt geschieht und uns durcheinander bringen möchte. Schenke es, dass wir es nüchtern betrachten und ausgerichtet sind auf deinen bald kommenden Tag, Herr Jesu, wenn du kommst, um deine Gemeinde zu dir zu rufen. Wir danken dir dafür. Amen.